Hallo, herzlich willkommen zu Tonsteine Steuern. In der heutigen Folge reden wir über das Thema Restnutzungsdauergutachten beziehungsweise das Thema Restnutzungsdauerverkürzung. Wie komme ich von der Abschreibung von zum Beispiel 2% auf 8% oder mehr? Vielleicht mal als Basic zum Thema Abschreibung. Warum gibt es Abschreibung? Das ist die sogenannte AFA, das ist die Aufwendung für Abnutzung. Man geht davon aus, dass wenn man einen Vermögenswert wie eine Immobilie anschafft, dass er sich gleichmäßig abnutzt über die Dauer der Jahre und in dem Zuge dem Eigentümer erst Kosten entstehen. Deswegen kann man nicht direkt die Kosten der Immobilie komplett absetzen. Der Steuergesetzgeber hat sich dafür ausgedacht, dass das 50 Jahre pauschal sind für Gebäude mit einem Baujahr ab 1924 und 40 Jahre pauschal für Gebäude mit einem Baujahr vor 1924. 50 Jahre bedeuten 2% Abschreibung, 40 Jahre bedeuten 2,5% Abschreibung. Dann gibt es auch noch so einen kleinen Clou, damit man nicht zu viel abschreibt und sich keine Steuern sparen kann. Man kann auch tatsächlich nur den Anteil abschreiben, der auf das Gebäude entfällt. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Gebäude anschaffst mit dem dazugehörigen Grundstück, muss eine Aufteilung vorgenommen werden und nur der Teil, der auf das Gebäude entfällt, darf dann auch gegen die Steuer gerechnet werden über die Zeit. Interessanterweise ist es auch so, wenn du jetzt eine Immobilie erwirbst und die anfängst abzuschreiben, dann sind ja nach 20 Jahren nur noch 30 Jahre übrig. Wenn ich sie dann zum Beispiel meinem Freund verkaufe, fängt der wieder bei 50 Jahren an. So, mal als Beispiel, wir haben als eine Immobilie, Baujahr 1950, das heißt, die muss gleichmäßig über 50 Jahre abgeschrieben werden, zu gleichen Teilen, also 2%. 350.000 Euro Anschaffungskosten, davon entfallen 80% auf das Gebäude in diesem Beispiel, sind 280.000 Euro, sind 5.600 Euro Abschreibung im Jahr. Nach 20 Jahren verkauft man dann das Gebäude an den Nachbarn. Der kauft es jetzt mal angenommen für den gleichen Preis. Er fängt wieder von vorne an abzuschreiben. Genau. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Restnutzungsdauergutachten diese 50 Jahre runterzuschrauben auf eine kürzere Restnutzungsdauer. Das heißt, der Abschreibungsbetrag, den wir vorhin hatten, von 280.000 Euro, wird dann nicht gleichmäßig über 50 Jahre abgeschrieben, sondern beispielsweise über 25 Jahre. Der Gesetzgeber hat dazu einen Passus in § 7 Absatz 4 Satz 2 vorgesehen, wo es eben ermöglicht wird, eine tatsächlich kürzere Restnutzungsdauer anzusetzen, sofern diese nachgewiesen werden kann. Der Nachweis ist im Gesetz nicht weiter erläutert und führt in der Praxis über ein sogenanntes Restnutzungsdauergutachten. Wir bleiben mal in unserem Beispiel, um zu verdeutlichen, wie der Vorteil genau aussieht. 280.000 Euro Gebäudeanteil. Wir schreiben jetzt nicht über 50 Jahre ab, sondern über 16 Jahre. Das bedeutet, wir haben statt 2% jedes Jahr von den Anschaffungskosten eine Abschreibung von 6,25% jedes Jahr. Mal in Zahlen würde das bedeuten 17.500 Euro Abschreibung statt 5.600 Euro Abschreibung. Ist eine Differenz von um und bei 12.000 Euro. Wenn ich das jetzt mal verrechne, typischerweise mit einem Steuersatz von 42%, bedeuten das 5.000 Euro mehr in der Tasche. Im Jahr über 10 Jahre 50.000 Euro, ohne dass man was anderes gemacht hat als sonst mit der Immobilie. Also quasi steuerlicher Werthub. Der Verkauf kann, sofern privat gehalten, dann natürlich weiterhin nicht steuerbar nach 10 Jahren erfolgen. Genau, so viel zu den Begebenheiten. Was muss man über das Thema Restnutzungsdauer wissen? Erstmal vielleicht so ganz allgemein. das Objekt muss nicht kaputt sein. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht wichtig, dass ein Loch im Dach ist. Das ist eigentlich, glaube ich, so als Analogie ganz gut ein Gebrauchtwagen. Ein Wagen, den man kauft, der schon 5 Jahre alt ist, für den der fährt auch immer noch, vielleicht genauso gut wie ein Neuwagen. Wahrscheinlich wird er aber nicht mehr so lange halten wie der ganz neue Wagen. Deswegen bezahlt man weniger dafür und man schätzt, oder darin eingepreist ist ja dann die Erwartung, dass einfach nicht mehr so viel Lebensdauer übrig ist. Und genauso ist es eigentlich auch bei der Immobilie. Wir gehen in diesem Bewertungsmodell der Immowertverordnung davon aus, dass ein Gebäude, was wohnwirtschaftlich genutzt wird, eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren hat. So, das heißt, die wesentlichen Einflussgrößen für die Bestimmung der Restnutzungsdauer sind natürlich das Baujahr im Verhältnis zum Bewertungsstichtag. Also gehen wir mal davon aus, dass es der heutige Tag ist. Und wenn man dann sagt, es hält 80 Jahre, das ist aber von, um in dem Beispiel zu bleiben, von 1950 das Gebäude, dann ist natürlich zum heutigen Tag einfach schon total viel von dieser Gesamtnutzungsdauer entwichen. Das heißt, das Auto ist schon ein paar Kilometer gefahren. Wahrscheinlich wird es nicht mehr ewig halten. Auch wenn man nicht genau weiß, wann das Ende ist, ist es am Horizont abzusehen. Und genauso funktioniert das Prinzip der Restnutzungsdauer auch. Als weitere Einflussgröße gibt es dann Modernisierungen, die dann die Restnutzungsdauer wieder verlängern. Ne? Also ich rechne jetzt mein Gebäude mal zurück auf 1950. Das passiert nicht 1:1. Es passiert in einem Berechnungsmodell. Dann kommen wir irgendwo auf eine Restnutzungsdauer von 12, 15 oder 18 Jahren. Und dann werden für bestimmte Modernisierungen wieder Punkte hinzugerechnet, was dann dazu führt, dass dann die entwichene Nutzungsdauer wieder aufgefüllt wird durch Modernisierung, die von denen ausgegangen wird, dass das Gebäude seine wirtschaftliche Nutzung dadurch verlängert. Das sind zum Beispiel Modernisierungen am Dach, Fenster und Außentüren, Innenausbau, Bäder, Leitungen. Also alles, was in der Gebäudesubstanz, die Gebäudesubstanz an sich verbessert und natürlich auch Faktoren, die eine Vermietung eben auch begünstigen. Genau, das Finanzamt findet das blöd, deswegen mag es das nicht so gerne. In den letzten Jahren gab es sehr viel Rechtsprechung zu dem Thema, insbesondere zwei große BFH-Urteile, eins von 2021 und eins aus 2024. Es gab parallel auch viele Initiativen, oder was heißt viele Initiativen, es gab zwei, eine brandaktuelle, worüber wir auch noch eine weitere Folge drehen werden, und eine Initiative im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022, den Paragraphen zu streichen beziehungsweise so stark einzuschränken, dass de facto die Verkürzung der Restnutzungsdauer in der Breite nicht mehr möglich ist. Beide Initiativen sind gescheitert, aus gutem Grunde. Das würde ich in einem anderen Video dann auch nochmal erklären. Und die Rechtsprechung ist relativ klar darüber, dass es die Möglichkeit der Restnutzungsdauerverkürzung geben muss und diese auch hinreichend wahrscheinlich zum Beispiel über ein Bewertungsmodell im Rahmen der Immowertverordnung möglich sein muss. Nun hat sich in diesen, sage ich mal, in Antwort zu diesem insbesondere BFH-Urteil 2021 das Bundesministerium der Finanzen geäußert. In dem Zuge hat man, und das finde ich eigentlich ganz gut, Anforderungen konkretisiert, die ein Gutachten erfüllen muss in dem Zuge. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Die erste Anforderung ist an die Gutachterqualifikation oder die Qualifikation des Sachverständigen. Es muss zwingend ein Sachverständiger sein, der entweder für das Thema Immobilienbewertung bebauter und unbebauter Grundstücke sowohl privat als auch für gewerbliche Objekte öffentlich bestellt und vereidigt ist oder ein Sachverständiger mit der DIN ISO IEC 17024 Zertifizierung. Da gibt es auch noch einen kleinen Stolperstein, auf den zu achten ist. Der DIN ISO ist so eine, also ist, würde ich sagen, der der Nachfolger vom, also so wie der Bachelor und Master Nachfolger vom Diplom ist, ist der DIN ISO der Nachfolger vom ÖBUF, also auch europäisch harmonisiert. Selbstverständlich akzeptiert das Finanzamt nur Sachverständige, die von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert sind, die durch die deutsche Akkreditierungsstelle akkreditiert wurden. Also es muss eine deutsche Zertifizierung sein, die dort entsprechend bei der DAX auch gelistet ist. Also zum einen Gutachterqualifikation. Darüber hinaus muss der Gutachtenzweck explizit zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bestimmt sein. Die Restnutzungsdauer oder eine kürzere Restnutzungsdauer kann nicht als Nebenprodukt zum Beispiel im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nachgewiesen werden, dass man sagt, okay, ich habe ein Verkehrswertgutachten, da im Zuge verschiedener Berechnungen werden regelmäßig Restnutzungsdauern ermittelt. Ich lege das vor, das geht nicht. Man muss ein spezielles Gutachten nur zu diesem Zwecke auch in Auftrag geben. Inhaltlich gibt es dort auch nochmal einen Fallstrick. Man möchte, also das Finanzamt sagt eigentlich, es möchte am liebsten ein Bausubstanzgutachten haben. Hierzu gibt es auch ein BfH-Urteil, dass ein Bausubstanzgutachten nicht notwendig ist. Das Bundesministerium für Finanzen erfordert aber im, sage ich mal, im Diskurs des Gutachtens nicht nur das Abstellen auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer nach einer modellhaften Berechnung der Immowertverordnung, wie ich sie eben dargestellt habe, sondern eben auch müssen Faktoren wie die Nachfolgenutzung, technischer Verschleiß und auch die restliche rechtliche Restnutzungsdauer mit berücksichtigt werden. Ein weiterer sehr kontroverser Punkt in dem Zuge ist auch, muss das Objekt besichtigt werden? Ja, nein, vielleicht. Die Praxis in den, insbesondere in der letzten 12 Monate zeigt, es ist sehr empfehlenswert. Wenn wir zum Beispiel über Steuer, also erheblich ist hier in dem Zuge auf jeden Fall nicht, wo das Objekt steht, sondern wo du deine Steuer tatsächlich erklärst. Bei welchem Finanzamt? Finanzämter in Nordrhein-Westfalen sind von der obersten Finanzdirektion NRW angewiesen, Restnutzungsdauergutachten, ohne bei denen keine Besichtigung stattgefunden hat, nicht mehr zu prüfen. Die Erfahrung zeigt, dass auch Finanzämter in Bayern und Baden-Württemberg tendenziell eher dazu neigen, eine Besichtigung zu verlangen, auch wenn es weder im BMF-Schreiben noch im Gesetz dazu eine Vorschrift gibt. Das wurde nicht weiter konkretisiert soweit. Ich würde es jedem empfehlen in dem Zuge. Es ist aber auch so, dass wenn man jetzt sich für ein Gutachten entscheidet, dass keine Besichtigung hat, dass sich das Finanzamt hierzu melden kann und dann kann eine Besichtigung durchaus nachgeholt werden. So viel zum Thema Restnutzungsdauergutachten. Das ist ein unheimlich weites Feld. Ich habe einfach mal versucht, einen kurzen Abriss darüber zu geben. Wenn ihr vielleicht auch Fragen dazu habt, könnt ihr das kommentieren. Ich werde bei Gelegenheit nochmal ein Video machen mit den häufigsten Fragen, die mir so begegnen, die hier durch die Zuhörerschaft gestellt werden oder bei uns im Daily Doing. Und freue mich über euer Interesse. Bis bald.